Ja, Halleluja. Wir haben gerade eine wunderschöne Opferpredigt gehört und jetzt kommt die eigentliche Hauptpredigt, nenne ich sie einfach mal, obwohl alles ja wichtig ist. Wort Gottes ist immer wichtig. Ich wünsche allen Zuhörern einen schönen Sonntag. Wir haben heute den 14. August und es ist immer noch warm und ja, wir denken, dass wir langsam in die herbstliche Zeit hineinrutschen und dass es dann auch wieder Regen und Wasser geben wird für die Erde, die das dringend braucht. Der Herr, der segnet die Erde und die Ernte, die wir dringend für unsere Welt brauchen. Ja, ich grüße euch im Internet und ich grüße auch die Trema-Zuhörer. Und wir haben heute eine spannende Botschaft. Gott hat mir ein Wort gegeben und ich werde versuchen, es so in seinem Sinne durch den Heiligen Geist geführt, so auszulegen, wie er es haben möchte und dass es dann auch richtig verstanden wird. Halleluja. Danke, Herr. Wir beschäftigen uns heute mit den Versen aus der 2. Chronik, Kapitel 20. Und die Überschrift des ersten langen Kapitels heißt Josaphats Sieg über die Ammoniter und Moabiter. Ja, jetzt könnt ihr natürlich sagen, du bist ja im Alten Testament. Und wenn ihr die Predigt vom letzten Sonntag gehört habt, da haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass es das Neue Testament zuerst gibt und dann das Alte. Angelika, bitte. Dankeschön.
Ja.
Mach doch. Ich weiß nicht, nimmst du was auf oder wie? Wäre gut, wenn du das nachher machst. Das lenkt mich irgendwie ab, gell? Ja. Danke. Dass wir das Neue Testament vor dem Alten nennen, das ist wichtig. Aber jetzt fangen wir gerade mit dem Alten Testament an und kann es sein, dass jetzt ich was wieder aufhebe, was ich letzten Sonntag gesagt habe? Nein, tue ich nicht. Und das werdet ihr nachher hören, weil wir natürlich erst den Tatbestand aus dem Alten Testament uns vor Augen führen müssen, damit wir dann auch sehen, was das Neue Testament gerade damit anfängt. Und das baut ja auf. Das ist ja, das Alte Testament ist ja, wie sagen wir immer, eine Vorschattung. Das weist ja schon noch etwas hin, was später passieren wird. Und wir machen es jetzt einfach so, dass wir könnten einfach den Text lesen aus der 2. Chronik, Kapitel 20. Aber wir machen es so, dass ich einige Verse erläutere und dass die Conny dann einige Verse wörtlich aus der Bibel liest. So machen wir es, gell? Und wir fangen erstmal an mit dem Thema. Das Volk Israel ist ja in das gelobte Land gekommen und das Land war ja nur besetzt, aber Gott hat zu ihnen gesagt, das Land sollt ihr einnehmen. Und da ist ja schon wieder mal etwas damit verbunden, dass gekämpft werden muss. Und das ist im Alten Testament. Vom Kampf werden wir dann auch im Neuen Testament noch reden. Da könnt ihr schon euch darauf vorbereiten. Da wird auch der Kampf kommen. Also, es waren die Moabiter und die Ammoniter, die da waren und die haben natürlich das Land besetzt und wollten das auch nicht so ohne weiteres freigeben. Und sie kamen in einer großen Menge von jenseits des Salzmeers, heißt es. Und dort liegt Edom, das wird auch nachher noch wieder genannt. Und das Salzmeer ist was? Das Tote Meer. Da ist ja eben ein sehr hoher Salzgehalt und deshalb ist das Tote Meer auch dort, wo es sich abspielt.
Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen.
Wir müssen uns hier jetzt ja noch eins vor Augen führen. Saul, David und Salomo, die haben ein Reich geführt. Und nach Salomo ist das Reich in zwei Teile auseinandergefallen, in Israel und Juda. Und Juda war in Jerusalem und das wurde jetzt durch Josaphat regiert. Und zwar war er der vierte König nach König Salomo. Und wenn wir jetzt das überlegen, was da passiert, dann ist Josaphat in diesem Moment, wo eigentlich der erste Block, möchte ich sagen, den wir jetzt behandeln, da geht es um Angst, um Furcht, aber auch um Ehrfurcht. Und wenn jetzt diese Menge von, von Soldaten, sage ich mal, von den Moabitern und Ammonitern auf Israel zukamen, dann ist sicherlich eine Angst in den Leuten gewesen. Aber sie haben auch eins gemacht, sie haben Ehrfurcht vor Gott gehabt und Gott sprach.
Und Josaphat sprach: Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Völker? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag.
Interessant, Macht und Kraft haben wir gerade eben im Opferwort auch gehabt. Und Josaphat hat hier genau das Richtige getan. Er hat nicht gesagt, auweia, wir verzehren uns vor Angst und Furcht, sondern er hat einfach gesagt, Herr, wo bist du? Wir sind doch immer auf der Spur gewesen und jetzt würde ich doch gerne, dass du auch weiter für uns eintrittst. Und er sagt auch, hast du nicht die Bewohner vertrieben vor uns und sind wir nicht die Nachkommen Abrahams, denen es ja verheißen ist, dass wir hier in dieses Land hineinziehen sollen? Und dann haben sie sich versammelt und haben sich im Tempel versammelt und dann haben sie gerufen:
Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir.
Jetzt muss ich mal gucken, wo war das?
13 und jetzt da.
13. Ja, das ist schon ein ganz schönes Stück weiter. Vorher heißt es ja noch, wenn Unglück, Schwert und Pest und Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause, in diesem Hause vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause. Wir denken immer an den Tempel von Jerusalem. Und zu dir schreien wir in unserer Not und du wirst uns hören und helfen. Und genau das fragen sie jetzt. Und es ist von der Geschichte so, dass die Ammoniter und die Moabiter ja das Volk Israel nicht haben durchziehen lassen. Aber das hat Gott nicht erlaubt. Und jetzt sind sie sich natürlich im Unklaren, warum hat Gott einerseits sie da nicht durchziehen lassen? Und jetzt sind sie ja stark und kämpfen jetzt gegen die Israeliten. Und das verstehen sie im Augenblick nicht, aber sie vertrauen trotzdem auf Gott. Und jetzt hatte die Conny schon gelesen, unser Gott, willst du sie nicht richten? Das ist ja etwas, was im Raum steht, dass jetzt Gott eingreifen soll und soll diese Kräfte, diese Feinde eben vernichten. Und dann liest nochmal den 12.
Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir.
Ja, genau. Und das ist doch genau das, wo wir jetzt eigentlich in den zweiten Punkt hineinkommen. Wir haben insgesamt 4 Punkte, die hier sich abspielen im Alten Testament. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen Kindern, Frauen und Söhnen. Alle sind zusammengekommen. Das ganze Volk ist zusammen im Tempel, weil sie wissen, wir müssen zusammenhalten und nur so können wir etwas erreichen.
Der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel.
Ja, und das ist es. Die sind mitten in der Gemeinde. Und der Heilige Geist hat zu ihnen gesprochen. Wer war denn Jahaziel? Es war ein Levit und er war einer der Söhne von Asaf. Und Asaf hat Psalmen geschrieben, genau wie David.
Und Jahaziel sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen.
Ja, und das ist doch schon mal gewaltig, dass Gott ihnen einfach sagt, ich will das tun. Und sie haben ja vorher ihn auch angerufen und haben zu ihm geschrien. Jetzt sagt er, ich will es tun. Und sie sollen auf den Höhenweg von Zis heraufziehen, weil sie dort kommen und dort werden sie auf sie treffen und sie sollen dann in der Wüste, wo das Tal endet, sollen sie warten.
Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht ihnen entgegen. Der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde, und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels, zu loben, mit lauter Stimme gen Himmel.
Das ist doch schon mal außergewöhnlich. Sie sollen nicht die Waffen in die Hand nehmen, sondern sie sollen Loblieder singen. Und da kommt mir ein Titel, den ich in letzter Zeit sehr oft höre, das ist aus der Gemeinde in Redding von Bill Johnson, den habe ich oft im Auto an. Das ist nicht das Halleluja, was wir weithin kennen, was immer gesungen wird, sondern das Lied heißt Raise a Hallelujah, ist auf Englisch. Und ich versuche mal fünf Dinge aus diesem Text heraus in Deutsch natürlich euch vorzutragen. Lass ein Halleluja aufsteigen, heißt es erst. Dass es aufsteigt und in den Himmel aufsteigt. Und lass es aufsteigen in der Gegenwart unserer Feinde. Das ist etwas. Und dann sagt das Lied weiter, dass eine Melodie eine Waffe ist. Und dass durch diesen Song, durch ein Lied, Gefängnismauern fallen können. Und wenn wir das Lied singen, dann ziehen wir sozusagen den Himmel auf die Erde und es gibt eine Invasion von Gott auf die Erde, der uns hier unterstützt. Und wenn ich das sehe, wenn ich das Lied jetzt höre, ich habe es heute Morgen mir nochmal angehört, dann ist es genau das, was hier in 2. Chronik 20 sich abspielt. Sie sollen Gott Lob singen. Und jetzt kommt das Dritte. Sozusagen der dritte Abschnitt. Das ist die Ausführung von Gottes Plan. Gott hat ihnen ja einen Plan gegeben. Und da möchte ich einfach mal sagen, manchmal sind die Pläne von Gott wirklich so, dass man sagt, wie soll denn das passieren? Aber wenn wir in diesem Plan vorangehen, dann werden wir merken, dass es uns gelingt. Und das ist hier genau der Fall. Und sie machten sich morgens früh auf und zogen in die Wüste nach Tekor. Und als sie ausgezogen waren,
trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen.
Ja, da warten wir erstmal. Das ist ein riesengroßer Kernsatz, den ich immer wieder für mich in Anspruch nehme und mich danach richte, aber auch immer wieder allen sage, dass es so wichtig ist. Wir sollen glauben an den Herrn, das heißt, wir sollen seinem Wort getreu leben, danach uns handeln und nach seinem Wort auch auf einem festen Grund stehen. Also wissen, wo unsere Verheißungen liegen, die Gott uns aus seinem Wort zukommen lässt. Und dann als zweites, glaubt an seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und das ist etwas, wenn wir unsere Verheißung haben, wenn wir wissen, was in der Bibel für uns wichtig ist, und das ist so individuell, dass jeder für sich aus dem Wort Gottes das rausnimmt, was für ihn bestimmt ist. Wir sind ja Individuen, jeder ist anders und jeder kann andere Dinge da herausnehmen. Dann wissen wir, dass es erstmal wie ein Pfeiler, wie eine Säule steht. Und dann kommt der Prophet und ich sage euch, ist bei mir schon sehr oft passiert, dass dann jemand kommt und sagt, Peter, ich habe das Gefühl, ich soll dir das und das sagen. Und dann bestätigt der jemand das genau, was ich vorher schon von Gott gehört habe. Und wenn ich das weiß, dann steht in dem Satz, stehen fünf Worte, so wird es euch gelingen. Und das ist das Rezept fürs Gelingen. Wenn ich nur nach Gottes Wort vorgehe und sage, ja, steht doch aber da im Kapitel so und so, Vers so und so, dann ist es nicht genug. Wenn ich auch nur nach dem Propheten vorgehe, dann ist es erst recht nicht genug. Und da haben wir viele Dinge, die einfach wichtig sind, die wir immer wieder bedenken müssen. Wenn wir prophetische Worte bekommen, dann müssen wir sie aus dem Wort für uns erst überprüfen, ob beides zusammenpasst. Und deshalb ist dieser Vers für mich Lebensgrundlage. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Klar. Und glaubt an seinen Propheten, so wird es euch gelingen. ein Kernsatz, den jeder immer wieder prüfen sollte. Ich habe nachher noch zwei Beispiele, weil wir ja noch weitergehen. Wir gehen ja noch ins Neue Testament. Und dann beriet sich Josaphat mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn,
dass sie in heiligem Schmuck Loblieder singen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen: Danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen.
Wodurch wurden sie eigentlich geschlagen? Das ist interessant, das sagen uns die nächsten Verse, die wir jetzt nicht. Sie wurden ohne Kampf geschlagen, ohne Kampf, den Josaphat führen musste, sondern es gab eine totale Verwirrung, dass einmal die Leute vom Gebirge Seir dazugekommen sind und die Moabiter und Ammoniter haben sich, nachdem sie diese geschlagen hatten, haben sie dann sich selbst zugrunde gerichtet. Und das ist etwas, wo Josaphat keinen Finger krümmen müsste. Er hat nur die Sänger bestellt und sie wirken lassen. Und dann anschließend, das ist auch wieder natürlich im Alten Testament wichtig, wenn Krieg geführt wurde, dann wurde auch Beute gemacht und die Güter und Kleider und kostbare Geräte und so weiter wurden eingesammelt. Das war sozusagen der Erfolg des Sieges, dass man jetzt mit reicher Beute dann auch nach Hause kam. Mhm. Das waren die drei Punkte. Jetzt kommt der vierte.
Am vierten Tage aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag.
Ja, und Juda, hatten wir schon gesagt, das Südreich, die kehrten wieder um und gingen nach Jerusalem und Josaphat kam an der Spitze natürlich in die Stadt und sie zogen dort mit Freuden ein.
Denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben.
An ihren Feinden. Überleg mal, er hat ihnen Freude gegeben an ihren Feinden, dass sie ohne einen Finger zu krümmen eben auch davon gekommen waren.
Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trompeten zum Hause des Herrn.
Ja, und der Schrecken. Jetzt müssen wir natürlich uns vorstellen, was hat das jetzt bei den anderen Bewohnern ausgelöst? Die haben natürlich gesehen, was da passiert ist und haben gesagt, wow. So haben wir uns das eigentlich nicht vorgestellt. Wir haben gedacht, da kommt die Übermacht der Ammoniter und Moabiter und die metzeln schon mal erstmal die Menschen aus dem Südreich, aus Juda also nieder. Und jetzt merken sie plötzlich, dass die gar nicht gekämpft haben und trotzdem haben sie den Sieg von dann davon getragen. Das führt natürlich dazu, dass die Leute in Angst und Schrecken fielen und sie haben gemerkt, dass der Herr ist, der die Feinde Israels besiegt hat, erstmal, dass er für sie gestritten hat.
Also hatte das Königreich Josaphats Frieden und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher.
Danke, Conny. Conny hat uns immer jetzt die echten Bibelverse gelesen und ich habe dazwischen immer etwas referiert, was also noch umfangreich im Text ist. Dann braucht wir nicht alles zu lesen. Eingangs hatte ich gesagt, dass wir ja mit dem Neuen Testament und dem Alten in der Reihenfolge arbeiten sollen. Und jetzt kommt das Neue Testament im Blick auf das Alte. Und jetzt haben wir wieder diese vier Punkte, die wir betrachtet haben im Alten Testament. Und da schauen wir jetzt im Neuen Testament drauf. Das Erste, wer will uns denn in Angst versetzen? Wer will denn uns in Situationen bringen? Haben wir im Opferwort heute schon gehört, dass der Teufel uns versuchen will und er will uns immer wieder von den Füßen holen. Und warum will er das? Warum will er das? Weil er Verunsicherung sehen will. Er will unseren Glauben zum Wackeln bringen und er will, dass wir die Nähe Gottes, über die wir auch schon gesprochen haben, auch in den letzten Sonntagen schon gesprochen, dass wir aus dieser Nähe rausgehen, dass wir einfach Zweifel haben, dass wir sagen, das kann doch gar nicht gehen. Und so will er uns will er die Autorität Gottes, so will er das Wort Gottes, was in uns, sage ich mal, auf fruchtbaren Boden gefallen ist, wenn wir dieses Gleichnis nochmal vor Augen nehmen, das will er uns einfach wieder ausreißen. Und er will den Taumelleuch, dieses Unkraut dazu sehen und er will einfach uns von Gott abbringen. Und da müssen wir furchtbar aufpassen, dass wir dann eben etwas tun, was wir im Punkt 2 bei Josaphat gehört haben. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Ort der Stärke. Wir können uns dort gegenseitig ermutigen. Wir können Zweifel zerstreuen, indem wir einfach zusammen beten, indem wir zusammen etwas besprechen, was in unserem Leben passiert ist, wo wir dann wirklich sagen, halt, wir wollen wieder auf sicheres Fundament gehen. Wir wollen im Wort bleiben. Wir wollen das Wort nicht nur lesen, sondern wir wollen es anwenden. Wir wollen es leben. Und dann gibt es zwei Punkte einmal. Der erste, die Vollmacht ergreifen, die wir ja haben. Als Christ haben wir die Vollmacht, den Teufel in seine Schranken zu weisen. Wir haben die Vollmacht von Jesus bekommen. Aber wir sollten sie auch anwenden und wir sollten danach arbeiten und wir sollten dem Teufel ganz klar machen, da geht's lang. Und wenn wir nochmal auf dieses Lied, auf diesen Song, Raise a Hallelujah kommen, wir lobpreisen Gott im Angesicht unserer Feinde. Also die Feinde sind da, wir werden sie immer sehen. Und bei uns heißen sie so nur nicht Ammoniter und Moabiter, sondern der Teufel kommt in seiner ganzen Vielfalt mit Dämonen und irgendwelchen Gestalten daher, die uns einfach vom Glauben abbringen sollen. Und da ist die Gemeinde der sicherste Ort. Wenn wir dort zusammenhalten, und das wird sein, wenn der Pastor die Gemeinde richtig führt, dann ist der Zusammenhalt da. Und dann kommt man auch gerne in die Gemeinde. Dann weiß man, dass einem dort wirklich ja, das passiert, was am Ende der Sieg ist. Aber da kommen wir ja nachher noch auch zu dem Punkt 4. Gemeinde hat als zweiter Punkt aber auch gegenseitiges Vertrauen. Wir vertrauen einer auf den anderen. Und wir können auch uns gegenseitig Verheißungen zusprechen, die für einen bestimmt sind. Wenn du den Eindruck hast, dass etwas für denjenigen bestimmt ist, dann kann es eine Verheißung sein oder es kann vielleicht sogar eine Prophetie sein. Ich bin Apostel, ich bin kein Prophet, aber ich kann prophetisch reden. Ich kann prophetische Weisungen geben, ich kann für jemanden etwas aussprechen. Das habe ich gerade in der letzten Woche getan, dass ich jemand sage, pass auf, ich habe diesen Vers ganz intensiv bekommen, habe dabei an dich gedacht und schick dieser Person dann diesen Vers. Und das kann doch auch in der Gemeinde passieren. Verheißungen und Prophezeiungen werden ausgesprochen und da sind wir doch wieder in der zweiten Chronik 2020. Das ist doch genau dieser Vers. Wir sollten aber vorher die Klarheit haben, dass auch im Wort diese Verheißung schon für uns gegeben ist. Es kann passieren, das muss aber ganz individuell für jeden muss es geprüft werden. Jeder selbst, sage ich mal, muss das prüfen, dass er erst einmal schon im Wort es hört. Und wenn du Verse hast in der Bibel, die du 150 Mal gelesen hast, die du immer gelesen hast, und plötzlich beim 151. Mal ploppt etwas auf und sagt, wow, das ist ja genau das, was ich brauche. Warum habe ich das nicht schon längst erkannt? Und dann gehst du in die Welt, sage ich mal, gehst auf die Straße und dann kommt jemand, der natürlich auch im Glauben ist und der sagt dir, out of the blue, Peter, ich habe heute Nacht geträumt oder habe wachgelegen oder habe von Gott gehört und ich habe den Eindruck, ich soll dir das sagen. Und dann stehst du da und sagst, wow, genau das, wo ich unterwegs bin, bestätigt er mir. Und dann heißt es doch, und es wird euch gelingen, hallo, das steht im 2020 in der zweiten Chronik doch drin. Das ist die Klarheit auch. Das ist die Klarheit auch für den Weg, die ein Pastor haben muss, wohin die Gemeinde geht. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, wohin geht denn die Gemeinde? Wir sehen keine Gemeinde. Natürlich ist die Gemeinde da. Es sind Leute, für die wir da sind. Dass sonntags morgens nicht das volle Haus hier ist, das ist im Augenblick so und das hat Gott so gewollt. Das ist trotzdem die Klarheit. Daran kann ich nichts ändern, daran kann Gott nur etwas ändern. Und wenn wir jetzt auf diesen Lobpreis kommen, den Josaphat angestrebt hat, dann kriegen wir durch Bibelverse und durch Prophetien Dinge genannt, die manchmal für uns nicht logisch sind. Wir versuchen mit unserem Verstand dahin zu kommen und sagen, 1 und 1 ist 2. Aber das geht manchmal bei Gott nicht. Gott hat manchmal eine andere Mathematik und dann erscheint es für uns nicht logisch. Und wenn wir das dann über die Kante kippen, dann sagen wir, nein, das kann nicht passieren. Wir wollen jetzt unsere eigene Entscheidung und die bevorzugen wir. Und was steht in 2020 als letzter Satz? Und dann wird es nämlich nicht gelingen, wenn ich meine eigene Entscheidung vor die Entscheidung Gottes stelle und dann eben mein eigenes Ding durchziehe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es misslingt. Und da sind wir eigentlich schon bei Punkt 3. Josaphat war einer der Könige im Südreich. Er und 3 weitere Könige waren die Könige, ich will es mal mit Lutherworten bezeichnen, die fromm waren. Die taten, was Gott gefiel. Alle anderen haben das getan, was Gott missfiel. Es ist gewaltig bei einem Volk, das ausgezogen ist und dann solche Könige vorgesetzt bekommen hat. Aber Gott hat ja gesagt, ihr wollt ja Könige haben. Das ist jetzt euer Problem. Jetzt müsst ihr mit den Königen leben. Im Nordreich, also wir haben ja Josaphat im Südreich, ich will nur mal kurz auf das Nordreich nochmal kommen. Im Nordreich waren alle abgefallen. Das ist kein einziger, der nach dem Willen Gottes gehandelt hat, nach seinem Plan gelebt hat. Alle haben sie das getan, was sie wollten. Sie sind eine Zeit lang am Ruder geblieben, an der Regierung geblieben, aber das hat dem Volk nicht zum Vorteil gedient. Und wenn wir jetzt hier auf Josaphat jetzt wieder zurückkommen, der ja nun von Gott diesen Plan bekommen hatte, dann ist, glaube ich, dieser Plan für einen König, der auch gleichzeitig Leiter der Truppen ist, nun absolut nicht alltäglich, sage ich mal, dass er sagt, was sollte er tun? Er bestellte Sänger für den Herrn und das ist doch etwas, wo man eigentlich denken würde, er holt jetzt die Panzer raus und die Schwerter und die Pferde und Rosse und Reiter ziehen in den Kampf. Nein, er sollte Lobpreis anstimmen und er tut es und er bestellte Sänger für den Herrn, heißt es im Wort. Da haben wir es wieder. Sicherheit durch Gottes Wort und die Prophetie aus 2. Chronik 20:20. Die hat er bekommen, dass er das machen soll, denn der Heilige Geist hat das auch bestätigt. Und mir fällt dabei etwas ein, ich will das nicht so sehr ausschmücken, aber ganz kurz, ich habe, bevor ich mich auf die theologische Schiene begeben hatte, habe ich ja Handwerk gemacht und wir hatten in München ein großes Haus, was wir umgebaut haben und ich habe auch viele bekannte Handwerker mit einbezogen. Und als wir 3/4 fertig waren, kam der Bauherr und sagte, ich will euch nur sagen, ich muss noch was dazu. Er hat dann immer noch das Bauvorhaben weiter ausgedehnt, wollte immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und wir haben das natürlich auch erfüllt. Und dann hat er wohl irgendwann gemerkt, dass ihm das Geld ausgeht. Und dann kam er zu uns und sagte, übrigens, ich teile euch heute mit, dass ihr alle kein Geld kriegt. Dann habe ich da gestanden. Und ich kannte nicht von den Handwerkern, wo sie im Glauben standen. Das waren ja keine Handwerker aus der Gemeinde, das waren Handwerker aus meiner Umgebung, die ich wusste, dass sie gute Arbeit leisten und die hatte ich eingebracht. Und dann hat Gott mir in der Nacht aus dem Mose einen Bibelvers gegeben, dass Gott hatte damals zu Mose gesagt, Mose, sei du mal ganz still, lass mich machen. Und das ist genau das, was Gott jetzt ja auch zu Josaphat sagt. Du machst gar nichts, ich setze mich jetzt für dich ein. Und diesen Vers habe ich bekommen und dann bin ich am nächsten Tag zu den Handwerkern gegangen, die natürlich wieder auf der Baustelle waren. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, wisst ihr was, wir backen unsere Sachen und wir übergeben jetzt alles Gott. Die haben mich angeschaut und haben gedacht, wie ist der jetzt unterwegs? Gell? Könnt ihr vorstellen, genau wie Josaphat den Lobpreis anstimmen sollte. Da haben die gesagt, hey, was ist denn jetzt los? Dann haben wir unser Werkzeug eingesammelt und sind nach Hause gefahren. Und ich habe fest daran geglaubt, dass Gott das in die Hand nimmt. Und am zweiten Tag kriege ich einen Anruf. Würden Sie bitte mal kommen? Ich muss mit Ihnen was besprechen. Und dann hat der Bauherr mich angerufen. Und hat mich bestellt und ich bin dann reingefahren und dann lag mein Geld für die letzte Arbeit auf dem Tisch. Ohne dass ich was gesagt hatte, ohne dass ich irgendwas unternommen hatte, ohne dass ich irgendein Laut gegeben hatte, lag das Geld für den Abschnitt auf dem Tisch. Die Handwerker kriegten alle ihr Geld und der Architekt kriegte sein Geld etwas später für die geleistete Arbeit. Wir haben weitergemacht, haben die Baustelle fertig gemacht. Am Ende hat mich der Bauer zum Essen eingeladen und hat mir die Hintergründe erläutert. Und ich habe ihm erläutert, wie wir gehandelt haben. Und das passte wunderbar zusammen. Er hat in dem Moment gehört, dass er wirklich uns auszahlen soll. Und das kann nur Gott gewesen sein. Und das ist etwas, was hier genau wieder hochkommt. Deshalb sind die Verse von Josaphat, die, wie er gehandelt hat und was er tun sollte, diese vier Punkte sind so wichtig. Und wenn wir jetzt diesen Gedanken, den ich einfließen lassen habe, dann sind wir schon eigentlich beim vierten Punkt, das ist nämlich der Sieg. Und der Sieg war ja auch in meinem Fall so, dass wir das Geld bekommen hatten. Das wäre furchtbar gewesen, wenn das Geld ausgefallen wäre. Und es wäre furchtbar gewesen auch für die lieben Menschen, Freunde, die ich alle mitgenommen hatte nach München, dass sie für uns, für dieses Bauvorhaben arbeiten. Dieser Sieg, das heißt es ja auch in den Versen aus der 2. Chronik, Kapitel 20, bringt Erkenntnisse für die Zukunft. Die umliegenden Völker haben gesehen, hoppla, da passiert was, was nicht in unserer Macht steht. Da hat jemand eingegriffen, der über allem steht. Und das gibt Ruhe und das gibt Frieden. Und das gibt Frieden auch im Sturm. Und in diesem Lied Raise a Hallelujah heißt es auch, I sing a hallelujah in the middle of the storm. Inmitten des Sturmes soll ich ein Loblied singen und dann legt sich der Sturm. Kommt mir doch gleich wieder Jesus im Boot auf dem Kissen schlafend in den Sinn, wo auch Gott gesagt hat, ich bin doch bei euch. Denn Jesus ist ja Teil der Gottheit und er hat den Sturm gestillt. Und jetzt passiert etwas. Sie loben und preisen Gott erneut. Und diesmal ist es ein Danklobpreis. Sie danken Gott für das, was er getan hat. Und das sollten wir auch tun. Für das, was Gott tut, sollten wir Gott danken. Ich habe gerade gestern Abend eine Mail bekommen. Ein lieber, guter Freund ist vor ein paar Tagen ins Krankenhaus gekommen, hörte sich gar nicht gut an. Und ich kriegte gestern Abend eine Antwort. Da hieß es, alles gar nicht so schlimm, wie es erst aussah. Und er ist schon wieder zu Hause und es ist alles gut gegangen und er ist felsenfest der Meinung, dass er wieder ganz gesund wird. Was soll man mir sagen? Und wir haben vorher gebetet. Vers 30, der drückt es aus. Also hatte das Königreich von Josaphat Frieden und sein Gott gab ihm Ruhe ringsherum. Wenn wir das auf uns beziehen heute, wie der Teufel uns manchmal schikaniert und wir dann auch die Pläne mit Gott zusammen in die Hand nehmen, nach seinen Anweisungen arbeiten, seien sie noch so unlogisch, sie sind die besten, die uns widerfahren können und ist das Beste, was wir tun können, wenn wir dann genau das tun, was das Wort Gottes sagt, was der Prophet bestätigt hat und dann wird es gelingen. Halleluja. Amen. Amen. Ich möchte die Zuhörer segnen mit dem aaronitischen Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Da ist der Frieden wieder. Der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen. Und auf Wiederhören bis zum nächsten Sonntag.